Reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Holzhey, und in dieser dritten und letzten Folge mit Alex Fischer, dem Unternehmer schlechthin, ein großes Vorbild von mir, und ich freue mich unglaublich, diese Folge auch mit euch zu teilen. Spannende Insights seht ihr hier, also bleibt dran und verschafft dir Freiheit durch reines Unternehmerwissen.
Das Thema Identitäten ist ja sehr mannigfaltig. Ja? Zum Beispiel hoffe ich, dass der Unternehmer sich bewusst ist, dass er viele Identitäten hat. Weil wenn er nämlich die CEO-Identität zu Hause am Abendessen bedient, bei seinen Kindern und seiner Frau, schätze ich, kommt er früher oder später in Schwierigkeiten. Wenn er die kuschelnder, liebender Vater bei der Ehefrau dann im Ehebett macht, weiß ich auch nicht, ob das ihm dauerhaft besondere Freude der Frau bescheren wird und so weiter. Das heißt, wir haben nicht nur Identitäten, wir haben auch Rollen. Und Rollen heißt jetzt nicht, dass wir was spielen, sondern es ist einfach eine andere Rolle. Ja, so ein Liebhaber hat eine andere Rolle als ein CEO. Und ein verständnisvoller Vater, das ist ja auch der Grund, warum viele Ehen dann geschieden werden, wenn das erste Kind kommt, weil die Mutter in der Rolle Mutter gefangen ist und alle anderen Rollen dann fallen lässt. Die Liebhaberin, die fürsorgliche Ehefrau und so weiter, sie ist dann nur noch Mutter. So, und dann wundert sie sich, warum auf einmal der Kerl weg ist. Ja, so, weil der hat ja keine Mutter geheiratet, sondern irgendwas anderes ursprünglich mal. So, und da siehst du, wie mannigfaltig das Ding ist und deswegen so wichtig ist, sich selber zu verstehen, um andere zu verstehen, um dieses ganze Thema zu verstehen. Also, das heißt, der Unternehmer selber muss die Grundidentität des Ladens definieren. Und dann muss er als nächstes die Rollen in dem Laden definieren. Ja, weil der Buchhalter hat ja eine andere Rolle als der Betriebschef. Aber nicht jeder Vertriebschef von Adidas arbeitet genauso wie der Vertriebschef der Deutschen Bank. Und hier muss das halt alles aus einem Guss sein. Und das richtig zu definieren und richtig gut zu machen, dafür musst du wirklich das Thema Rollen, Identitäten gut eingeatmet haben, weil sonst gibt es nämlich Chaos.
Das ist genau das, wo ich erlebe, die Unternehmer, die so, ich sag mal, in einem Reifegrad von 5 bis 10 Jahren sind, die einfach, die haben eine gute Idee, das kommt am Markt an und dann vervielfacht sich das, weil der Umsatz gut läuft und sie überschlagen sich dann und stecken im Hamsterrad fest. Und das, was fehlt, was du eingangs auch gesagt hast, ist das ganze Thema Reflektieren, das ernst zu nehmen und sich darüber auch Gedanken zu machen. Und wenn du dann im 5., 6., 7. Unternehmensjahr drinsteckst und irgendwie nicht verstehst, warum irgendwas nicht mehr funktioniert, dann hängt es meistens ja auch an den Dingen, dass die Basis fehlt, ja? Dass die Unternehmenswerte, die Kultur, das alles gar nicht geschaffen wurde oder das auch nie irgendwie definiert wurde. Und manchmal fehlt auch das Verständnis dann dafür, ne? Und dieses Rausgehen und Reflektieren. Gleich noch eine Frage dazu. Wie hast du das gemacht?
Bevor du deine Frage stellst, würde ich da gerne eine Sache dazu sagen. Zum Beispiel, was ich bei meinem Werdegang als Unternehmer stark übersehen habe, sind Evolutionsstufen des Unternehmens. Mhm. Zum Beispiel, die viele Selbstständige sind eine One-Man-Show. Und eine One-Man-Show ist wie ein Einzeller. Ja, und ein Einzeller hat einen großen Vorteil, der ganz leicht übersehen wird. Und zwar einen gigantischen Vorteil, der wird aber für selbstverständlich genommen. Dieser gigantische Vorteil ist, dass die rechte Hand immer in Echtzeit weiß, was die linke tut. Das heißt, die Buchhaltung weiß genau, wie viele Auftragsbestände da sind. Der weiß genau, wie viel geliefert, weil es ist ja alles die gleiche Person, zwar in unterschiedlichen Identitäten, aber die gleiche Person. Das heißt, du hast perfekte Kommunikation im Unternehmen. Das nächste Entwicklungsstadium ist der supportete, also der unterstützte Einzeller. Das heißt, einer macht alles und hat eine Assistentin, die ihm zuarbeitet. Da ist die Kommunikation auch noch ziemlich perfekt, weil die meistens nebeneinander sitzen und alle alles mitkriegen. So, und dann kommt der ultimative Evolutionssprung beim zweiten oder dritten Mitarbeiter. Macht es auf einmal Knall, weil dann hast du keinen Einzeller mehr und auch keinen unterstützten Einzeller mehr. Da hast du dann ein Lebewesen mit einem zentralen Nervensystem. Das heißt, du hast jetzt Zellen, die miteinander kommunizieren müssen, die getrennte Organe, getrennte Aufgaben übernehmen, die koordiniert werden müssen und so weiter. So, und für dich sieht es aus, naja gut, zuerst war ich einer, dann sind es zwei, dann sind es drei, dann sind es vier. Aber dass bei Nummer 4 praktisch du einen Evolutionssprung um 500 Meter machst, das ist dir gar nicht bewusst. So, mhm. Und dann, wenn du dann nicht in diesem Moment umstrukturierst und die Art der internen Kommunikation änderst und die und anfängst, Rollen zu definieren, Organigramm zu etablieren, Flowlines zu etablieren, Zwecke der Rollen definierst, Endprodukte, Übergabe, APIs, also ab wann muss übergeben werden, was ist bis wohin, machst du es horizontal, also machst du es vertikal, agil, was auch immer. Aber wenn du das nicht vorgibst und du dann aber weißt, dass jeder Mensch ja die Welt anders wahrnimmt, woher soll denn jeder, der die Welt völlig anders wahrnimmt, jetzt wissen, wie du das haben willst, wenn du das nicht definierst? So, das, also wenn du das mal verstanden hast, ich habe wirklich 20 Jahre, war das mir ein Rätsel, aber irgendwann bekommst du an den Punkt, wo du wirklich diesen Durchblick hast. Und also ich komme mir vor, wie wenn es eine Matrix gibt bei Unternehmen. Ich schaue da inzwischen drauf und ich sehe völlig, was da verkehrt ist. Also ich kann wirklich die Matrix sehen, das hat aber 20 Jahre gedauert. Aber wenn du das irgendwann mal so riechst, das macht irgendwann mal plopp und dann, ah ja, so funktioniert das. Diese ganzen Zusammenhänge, Rollen, Identitäten, Prozesse, lalala. Also wenn man das mal einmal verinnerlicht hat, ist das eigentlich schon ganz schön cool. Aber es ist dauert eine Zeit, bis man das hat.
Das stimmt, ja. Das ist dann die Erfahrungswerte. Genau, was ich eben noch zu dem Thema Reflektieren fragen wollte. Wie hast du das gemacht? Du hast ja selber auch gesagt, früher, ne, wenn man sich selbst nicht aushalten kann, dann bin ich immer eine Beschäftigung meines Selbst. Und ich bin, du hast gesagt, du hast dich sehr effizient organisiert und dann war es halt effizient, aber hast trotzdem mehr gemacht und nicht mehr Zeit gehabt. Und irgendwann kamen aber ja diese Punkte, dass du dich über das Reflektieren verstanden hast und dass darin das Wachstumspotenzial natürlich in deiner Persönlichkeit, aber auch im Unternehmen rauskam. Wie hast du es denn gemacht, dich dann rauszunehmen? War das dann einfach so mal Urlaube, wo du sowieso Urlaub hattest und dann fängst du an nachzudenken? Hast du das bewusst als Punkte, als Rituale verankert, ein Tag die Woche oder immer sonntags? Gucke ich, wie die Woche war?
Nee,
wie
war das? Nee. Du meinst die Reflexionszeiten, ne, das mache ich ein, zwei Mal am Tag. Unter der Dusche, dann setze ich mich, da habe ich so einen extra Schreibtisch, wo ich reflektiere. Dann habe ich ein eigenes Büro, das nenne ich meinen Elfenbeinturm. Und dort gehe ich nur rein, wenn ich kreativ bin, analysiere, ausarbeite. Das heißt, also ich habe auch für die Rollen etwas unterschiedliche Plätze, einfach um die nicht zu vermischen.
Ich darf was dazu sagen darf, das habe ich im Goethe-Haus gesehen. Goethe hatte für diese Rollen auch unterschiedliche Schreibtische. Das fand ich mega geil.
Das, genau wusste, das. Wusste ich nicht, aber das ist funktioniert sehr, sehr gut, weil du dann einfach auch wirklich, weil das, was Stress auslöst, meine Erfahrung, ist, wenn du entweder dauernd den Fokus wechselst zwischen den Rollen oder wenn du zwei oder drei matscht, also du bist in der einen noch so halb drin und versuchst die andere noch zu machen, so das löst irgendwie Stress aus. So, also ich sag mal so, es ist aber nicht so sehr eine Sache der Rituale, sondern das Problem ist erstmal die Bewusstwerdung. Also ich bin jetzt nicht total bibelfest, aber Matthäus 7, Vers 15 sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und etwas weiter hinten steht, denn nur ein guter Baum kann gute Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Lange Rede, kurzer Sinn. Du musst einfach bei dir selber, und das ist eine große Kunst, das übt man am besten erstmal bei anderen, du schaltest einfach den Ton aus. Also Ton aus heißt, du nimmst alles weg, was du denkst, warum es so ist. Bei Dritten nimmst du alles raus, was die sagen und schaust einfach nur, was tun sie. Sondern wenn ich bei mir selber geschaut habe, was tue ich, das heißt, ich wurde immer effizienter, hatte aber immer weniger Zeit. So, wenn ich also das anschaue, was ich tue, dann organisiere ich mich immer in weniger Zeit hin. So, das ist das, was faktisch meine Früchte waren. Ja, so, ich hatte immer weniger Zeit. Und dann muss man das einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Reine Beobachtung, also an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Deine Aktionen gehen dahin, dass du immer weniger Zeit hast. Da muss man sich auch mal fragen, ja, warum denn? Sondern sagen wir, ja gut, jetzt angenommen, ich hätte jetzt tierisch Zeit, was willst du machen? Die Antwort war, wüsste ich gar nicht. Weil ich einfach 10, 15 Jahre einfach nur mein einziges Spiel war, das Unternehmen. So, und ich hatte ja keine anderen Spiele. Das war eigentlich mein einziges Ding. Sondern, ja, ist ja klar, wenn du keine anderen Sachen hast. Also das eine ist total im Riesenflow und dauernd was zu tun. Und das andere existiert noch nicht mal als Rinnsal. So, das heißt, du musst einen anderen Flow aufbauen, der am besten im Kontrast dazu steht. Also was ich dadurch, dass ich ja sehr viel Denk- und Bildschirmarbeit mache, wäre es schlau, wenn meine Hobbys ein bisschen körperlicher wären. Ja, so einfach, weil es erholsamer ist. So, und einer der Tricks, wie du dich am besten reflektierst, ist, du hörst nicht auf das, was du denkst, sondern du schaust, was du produzierst. Also dieser Matthäus 7, Vers 15.
Okay. Also nicht zu viel im Denken bleiben, sondern schauen auf die Ergebnisse und darüber reflektieren.
Und daraus Schlussfolgerungen ziehen einfach, weil das ist das, was messbar ist. So, der nächste Punkt ist, Statistiken sind sehr wichtig. Das heißt, du musst halt einfach Statistiken haben, und zwar jetzt nicht nur Umsatz und sonst irgendwas. Also es bringt nichts, die Endergebnisse zu messen, sondern du musst auch die Zwischenergebnisse messen. Also du musst die Pipeline messen. Und da siehst du dann einfach, okay, wo sind die Engpässe, was ist da los? Dann musst du dir wirklich abgewöhnen, das zu rechtfertigen oder zu erklären, sondern du musst dir angewöhnen, nur zu schauen und zu sagen, so, dort sind die Statistiken unten, warum? So, und dann fängt dein Verstand an und versucht, alles zu erklären. Und dann sagst du, stopp, ich brauche keine Erklärung, ich brauche Beobachtung. Und dann marschierst du dahin und fragst Leute und schaust dir das an und beobachtest und inspizierst und so weiter. Und auf einmal stellst du fest, es ist ganz anders, als du es gedacht hättest. So, also das sind so die, also so, aber das ist, erfordert sehr viel Disziplin und Übung, das zu, hinzukriegen, einfach nicht zu denken, sondern wirklich zu schauen. Es ist leichter, bei anderen zu schauen. Es ist schon schwer genug, bei anderen zu schauen und nicht zu hören. Aber es ist ziemlich schwer bei sich selber, das kann man sich aber antrainieren.
Das ist genau die Frage, auf die ich abgezielt habe mit dem Reflektieren. Wie kommt man hin? Also ich habe für mich eine Antwort, aber für die Zuhörer an der Stelle, was kannst du als Tipp geben, sich das anzugewöhnen, ne, drei Zimmer zu haben, um diese unterschiedlichen Sachen voneinander zu trennen? Das ist super, hat vielleicht jetzt nicht jeder Unternehmer ad hoc. Sind so die ersten drei Schritte?
Unternehmertagebuch. Mhm. Einfach mit dokumentieren, was war gut, was war schlecht, was habe ich gemacht, was habe ich verändert. So, weil wenn du dann parallel Statistiken führst und siehst, ab da ging die Statistik nach oben und du glaubst dann Aktio, Reaktio, was ich dir empfehlen kann zu glauben, weil sonst bist du am Arsch als Unternehmer, dann kannst du einfach sagen, da ging die Statistik nach oben, was wurde kurz davor verändert. So, das heißt aber auch Kommunikationssysteme wie Slack zum Beispiel oder so, die einfach archivieren, sodass du auch zurückgehen kannst und sagst, so, was wurde denn damals gemacht? Also du solltest einfach schauen, dass du den Film zurückdrehen kannst, um rauszukriegen, wo war Ursache, wo war Wirkung. Das ist mal das Erste, was du brauchst, sonst kannst du es völlig vergessen. Dafür brauchst du Statistiken, dafür brauchst du ein Tagebuch, dafür brauchst du Archive, dafür brauchst du also du solltest verschiedene Kommunikationssysteme einrichten, die einfach eine Archivfunktion haben, sodass du sagen kannst, so, ab Ende April stiegen die Statistiken oder sind tierisch abgefallen, was haben wir kurz davor verändert oder gemacht? Ne? So, und dann machst du darauf wieder Tests und versuchst, Ursache und Wirkung miteinander zu verknüpfen. Das ist eigentlich so das Wichtigste, was man braucht, um überhaupt arbeiten zu können.
Das ist ja das, was ich mit den Prozessoptimierungen mache, dass überhaupt erst Kennzahlen eingeführt werden in Unternehmen. Genau der Punkt, du hast keine Statistiken, wenn du nur mit Umsatz und Gewinn irgendwie arbeitest. Ne? Aber das halt, dass Unternehmer das lernen, dass die Fähigkeiten, die Performance, die Leistung des Unternehmens messbar ist in einzelnen Abschnitten, plus, dass du das messbar machen kannst, wenn du deinen Wert verändern willst, durch Zielvereinbarung zum Beispiel und Kennwerte, das sind deine Steuerungsinstrumente, die du brauchst als Unternehmer, ne? Ganz klar.
Ja, aber auch da stößt du wieder auf viele Emotionen beispielsweise. Also als ich das verstanden habe und gesagt habe, hey, wir müssen dokumentieren und wir müssen dies, das, jenes machen, dann denken sich die Mitarbeiter erstmal, der führt die Statistiken und diese Dokumentation dort nur ein, um uns besser kontrollieren zu können. Hm. So, dann habe ich einfach gesehen, die sabotieren das. Übrigens, das Wort sabotieren kommt von französisch Sabot, das heißt Holzschuh, weil früher die Arbeiter in der industriellen Revolution, wenn sie keinen Bock hatten, ihre Holzschuhe in die Maschinen geworfen haben. Die sabotieren das dann und unterstützen das nicht, weil sie diese Getrenntheit zwischen Management und Unternehmer annehmen und denken, du bist dafür da. Ich weiß auch nicht, wer ihnen diese komische Idee gegeben hat, aber also weder das Management kann ohne die Arbeiter, noch das Management kann ohne den Unternehmer. Der Unternehmer kann ohne die Spezialisten nicht. Also eigentlich kann keiner ohne den anderen. Das ist ähnlich so wie bei den Organen. Was ist jetzt wichtiger, das Hirn oder der Anus? Die Antwort lautet, lass ihn dir mal eine Woche zunähen und dann schauen wir, wie es dem Gehirn geht. So, also vereinfacht gesagt ist es völlig egal. Es funktioniert alles nur zusammen. Und da muss man als Unternehmer, also, und das jetzt immer wieder bei Konsequenzen vorhersehen können. So, das heißt, wenn du jetzt anfängst, solche Sachen in einen Laden einzuführen, der das nicht von Anfang an in seiner Identität drin hatte, ja, also wo das nicht von Anfang an so war, dann werden die Mitarbeiter sagen, früher war das viel schöner, da war das alles agil und jetzt müssen wir das alles messen und ich komme mir kontrolliert vor. Und dann muss man einfach auch Umfragen machen unter Mitarbeitern, hey, was denkst du denn, warum wir das machen? Und muss diese Missverständnisse aufklären und sagen, nee, wir versuchen Ursache und Wirkung rauszufinden, Kollege. Und das ist in deinem und meinem und in unser aller Interesse. Mhm. So, wir versuchen Ursache und Wirkung rauszukriegen und nicht dich total messbar zu machen.
Mhm. Das war herrlich. Okay.
Ja, kennst du nicht den Witz, warum viele Chefs Arschlöcher sind? Da streiten sich die Organe drum, wer der Chef ist. Und Björn sagt, nee, ich und so weiter. Und dann irgendwann kommt der Anus und sagt, nein, ich bin der Chef. Und alle lachen ihn aus. Ja, so, warum ausgerechnet du? Und dann ist es so beleidigt und kneift einfach mal eine Woche zu. Und dann nach einer Woche sagen alle Organe, alles klar, kein Problem, du bist ab jetzt der Chef. So.
Ich sehe den Witz gar nicht. Sehr, sehr geil.
Genau.
Ich habe noch eine letzte Frage. Thema Disziplin. Wie interpretierst du Disziplin? Wie wichtig ist Disziplin als Unternehmer? Oder ist es eher was, was in der Persönlichkeit wichtig ist, um schlank zu sein, um irgendwie sich gesund zu ernähren und nur irgendwie Ökogemüse zu essen oder? Wie stehst du zu dem Thema und wie interpretierst du das für dich?
Also, du musst wissen, ich bin Sohn zweier Lehrer und Freund von Wortherkünften. Ne? Nehmen wir mal das Wort Disziplin, kommt von dem lateinischen Wort Discipulus, heißt der Schüler. Das Wort Discipulus wiederum setzt sich zusammen aus Dis und Capere und heißt so viel wie herausholen. Das heißt, ein Schüler ist, aus dem du das Maximale herausholen möchtest. Das heißt, der Zweck der Disziplin ist, möglichst viel Effizienz aus etwas herauszuholen. Wenn du jetzt das Wort Disziplin im Duden nachschaust, dann steht da in etwa drin, das Zurückstellen niederer Impulse aufgrund eines höheren Ziels. So, das heißt, also, das ist eine Definition. Und dann gibt es noch die Gruppendisziplin. Das ist praktisch ein Kodex in der Gruppe. Das sind aber zwei verschiedene Definitionen. Das eine ist so eine Art Gruppenregel, damit da kein Scheiß gemacht wird. Und das andere ist die persönliche Disziplin. So, und die persönliche Disziplin sagt also praktisch, du brauchst ein höheres Ziel, wie zum Beispiel Bodybuilding-Wettbewerb gewinnen oder was auch immer, und bist aufgrund dessen Ziels bereit, niedere Impulse zurückzustellen.
Mhm.
So, und da sind wir doch schon dabei, warum viele Leute keine Disziplin haben. Wenn einer sagt, ich habe keine Disziplin, sage ich, sag mir doch mal dein Ziel. Dann sage ich, ja, wie willst du denn Disziplin haben, ohne ein Ziel, auf das du scharf bist, weil du musst ja dieses Ziel haben, um diesen niederen Impuls wegnehmen zu können. So, und deswegen bin ich auch ein großer Freund von Wortherkünften. Zum Beispiel das Wort enttäuscht heißt, dass du vorher getäuscht warst und es jetzt nicht mehr bist. Wenn du mal genau darüber nachdenkst, die deutsche Sprache hat da ein paar sehr tolle Sachen. Und was du daran siehst, damit ist eigentlich das Thema Disziplin eigentlich völlig klar. So, das hat mit deinem Wertekodex zu tun, was mit Ziele, Zwecke und Werten. Und anhand dieser Punkte sagst du dann einfach, das ist das Ziel, was ich möchte. Und es ist jeder diszipliniert. Glaub es mir. Es versucht nur, also der als oberstes Ziel ist, hat schlank und attraktiv aufs weibliche Geschlecht zu wirken. Der denkt, dass der andere, der dicker ist, undiszipliniert ist. Der dickere hat aber das, zum Beispiel das Ziel, dass den coolsten Softwarecode zu entwickeln und ist unermesslich diszipliniert. Er lässt sich zum Beispiel nicht von Sport ablenken.
Ja.
Mhm. So, verstehst du, was ich meine? So, also glaub mir, viele Leute sind diszipliniert. Das Problem ist nur, du musst dieses Prinzip halt verstehen. Sondern wenn du jetzt dem dicken Coder erklärst, du pass mal auf, ich verstehe das, dass du sehr diszipliniert in Bezug auf deinen Code bist und deswegen keine Lust hast zu kochen und so weiter. Und das Gewicht ist dir auch egal, weil du auch aufs weibliche Geschlecht dich nicht wirklich interessiert. Habe ich total verstanden. Aber wie willst du denn coden, wenn du die ganze Zeit irgendwann Herzanfälle hast? Ja, so, und dann sagt er irgendwie so, ja, stimmt, mein Ziel ist coden und zwar langfristig und ich möchte das ja auch weitermachen. Dann wäre es vielleicht doch schlau, mal ein bisschen dich besser zu ernähren. Und schon ist der Kollege diszipliniert, weil er erkennt, wie sein Verhalten nicht konform mit seinem Ziel ist.
Okay, das heißt, Disziplin ist ausschließlich die Frage nach, was will ich erreichen? ich frage mich nur diese ganze Sportgeschichte, gut, aber das kannst du ja wieder rausinterpretieren mit Marketing und bla 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 und Werbung, die uns vormacht, du musst so sein. Ne?
Schau mal, das Problem ist einfach folgendes, wenn jetzt jemand seine Grundmotivation, Status, Macht und so weiter, dann ist ihm seine Figur natürlich wahnsinnig wichtig, ja, weil er muss ja so aussehen. So jemand, dem aber was anderes wichtig ist, ist das nicht so wichtig. Das Problem ist immer dann, wenn's ausufert, ja. Also wenn jemand fett wird ohne Ende, ich war jetzt auch in letzter Zeit ziemlich fett, ich habe 12 Kilo abgenommen, weil ich irgendwie habe mir dann mal wieder eine Batterie in meine Waage reingekauft und bin dann fast hinten runtergefallen und dann habe ich gesagt, so, das war's jetzt, das geht auf keinen Fall. Und dann kriegst du die Feedback-Loops und dann passen auf einmal die Anzüge wieder und dann kaufst du dir und auf einmal bist du wieder motiviert. Das ist auch alles cool, aber trotzdem, es ist, glaub mal, Disziplin ohne Ziel ist nicht möglich. So du kannst sonst zwar einen fremden Wert übernehmen, also was ich, die anderen erzählen jetzt, du musst schrank und schlank sein, aber wenn du es selber nicht willst, kannst du es nicht aufrechterhalten. Sondern das ist der Grund, warum die Leute denken, sie werden undiszipliniert, das stimmt aber nicht, sondern sie müssen nur also die Disziplin ist das Unterdrücken von Impulsen, das sie von ihrem Ziel ablenkt. Ja, so, und manche denken halt zu kurzfristig und sagen, ist doch egal, fress ich nur Burger und Chips und so weiter und so weiter. Hauptsache ich kann hier meine Codes schreiben. Wenn man dem aber erklärt, du, pass mal auf, ist ja jetzt in den 20 noch ganz cool, aber schon mal ab 40 und so weiter, dann sagt er, na gut, da fällt mir jetzt auch kein Ei aus der Hose, wenn ich mir ab und zu mal einen Salat kaufe. So, und das hat also... Wie ich eingangs sagte, das Hauptproblem ist Verstehen. Alles, was du verstehst, kannst du handeln. Alles, was du nicht verstehst, kriegst du Probleme.
Richtig, ja. Geil. Weil das heißt ja eigentlich, wenn die Disziplin oder das Ziel nicht da ist, ist, dass man vielleicht auch einem Ziel eines anderen nacheifert. Ne?
100%ig. Und du hast auch, schau, das Problem ist in diesem ganzen, da draußen laufen so viele Leute rum mit so Plattitüden, weißt du, mit so Kalendersprüchen, sei diszipliniert, mach dies, mach das, mach jenes. Die verstehen das ja gar nicht. So, was Identität mit Disziplin hat, zu tun hat, dass jeder andere Ziele, Zwecke, Werte hat, lalalala, das hängt ja alles zusammen, verstehst du? Das ist nicht getrennt. Also du kannst mir jetzt auch noch andere Fragen stellen, was ist wichtiger, Ziel, Zweck oder Werte? Ich kann dir das wirklich, aber es hängt alles zusammen und du kannst jetzt nicht ein Ding als Kalenderspruch rausreißen und sagen, so Freunde, Disziplin, wir trainieren unseren Disziplinmuskel. Sag ich, Mensch, du hast es nicht ganz verstanden. Weißt du, den Disziplinmuskel trainieren ist in etwa so, wie wenn du sagst, so, wir schwimmen jetzt den Rheinfluss aufwärts, kann man schon machen, muss man nur nicht. Hm.
Ja, okay. Cool. Ich bin durch mit meinem Buch und meinen vorbereiteten Fragen. Wie sehr geht's schön. Dir? Du bist jetzt
gut.
Dran, ne? Du hast jetzt
ich bin die jetzt Uhrzeit warm gequatscht, genau.
Ist jetzt warm gelaufen. Ja,
also wir können jetzt in der Kommunikationsrolle. Also jetzt, ich hatte ja vorher schon ein Interview, da war ich noch nicht so warm. So, aber dann kommst du irgendwann in die Rolle rein. Ich war jetzt vorher eher in den Kreativ-Analyse-Rollen drin und so weiter, also in den introvertierteren Rollen und dann irgendwann kommst du in die Rolle wieder rein und jetzt könnten wir das jetzt auch noch 5 Stunden machen, wollen wir aber den Zuhörern nicht anfühlen.
Ja, weil jetzt die Uhrzeit, glaube ich, du bist ja eh so ein Nachtmensch auch, ne? Wenn du so in der kreativen Phase bist, wo du dann abends, nachts irgendwie warm läufst.
Ja, das liegt einfach daran, weil ich bin ein relativ sensibler Mensch und ich spüre Verwirrung, also ich spüre geistigen Lärm. Und wenn die alle schlafen und einfach die Leute, also ich spüre einfach eine Ruhe, wenn einfach die verwirrten Geister und die gestressten Geister einfach zu Bette gehen und dann ist das für mich eine viel, viel cleanere Umgebung. Also ich spüre es einfach. So, es hat nichts damit zu tun, dass ich die Nacht liebe, sondern ich liebe geistige Ruhe.
Okay. Bei mir ist es aber mehr so dieses 5 Uhr morgens Ding, ne? Morgens draußen zu sein und keinen zu sehen auf der Straße und alles ist noch, die Natur wacht gerade auf. So.
Das ist ja, das ist auch total... Total cool, ist aber nicht so meins. Schau zum Beispiel, aber das ist beides in Ordnung. Ich könnte mir das auch vorstellen. Was ich mir aber nicht vorstellen könnte, ist da, wo alle anfangen zu arbeiten, zu starten und alle, wo alle aufhören, aufzuhören, weil dann bist du ja total in diesem Modus drin. Also entweder davor oder danach. Mhm. Ich denke, das ist nur eine Rhythmussache. Ich bin halt immer tendenziell eher.
Das stimmt, in diesem Rhythmus, weil ich habe. manchmal auch im Büro, wo ich dann länger bleibe und dann letzte Nacht war es tatsächlich, ne, weil wir jetzt 5 Tage Urlaub haben und ein bisschen an Bodensee fahren wollen und ich muss das alles fertig haben bis nachts um 2 im Büro und dann funktioniert es natürlich nicht bis morgens um 5 aufstehen. Mhm. Das beißt sich dann manchmal. Klar. Ja, okay. Cool.
Außerdem haben Clubs und Bars nicht um 5 Uhr morgen auf. Also, naja, manche noch bis dahin, die machen dann gerade zu. So, das heißt also, dadurch, dass ich auch früher sehr viel weggegangen bin, hat sich auch dieser Rhythmus irgendwie so eingeschlichen, weil wenn du dann um 12 Uhr fertig warst, dann konntest du anschließend noch irgendwie in den Club gehen oder so. Ja.
Okay, cool. Gut, dankeschön. Du hast vorhin erwähnt, dass dein Sohn gerade in der Pubertät ist und sich die Stimme gerade verändert. Und weißt du, wie ich dich zuerst kennengelernt habe? Über dein Hörbuch. Und ich habe dein echtes Buch, also das Papierbuch, Reicher als die Geistens, ich habe es gesehen und wahrgenommen, aber der Titel, das ging für mich gar nicht. Und ich hatte es als digitales Hörbuch abgekürzt mit den Anfangsbuchstaben und die Stimme, also ich habe total den Trigger auf Stimme, weiß nicht, ob das so ein weibliches Ding ist, aber diese krass tiefe Stimme, wie du das einsprichst, das hat sich so voll eingebrannt bei mir.
Freut mich total.
Wie kommt man denn zu dem Buch oder wie bist du drauf gekommen? Ja. Titel vielleicht auch so benennen. Das Buch inhaltlich ist natürlich mega, mega, mega. Ne? Also ich fand die Überschriften, die du da gefunden hast, zu den tief inhaltlichen Themen extrem spannend.
Ich habe es aber versucht, trotzdem simpel zu halten. Also du siehst, ich spreche ja viele philosophische Themen auch an und versuche sie aber trotzdem simpel zu halten. Und nur so klugscheißerisch zu sein, wie unbedingt nötig. Aber vom Prinzip her, also kurz zum Verstehen, wie ist es denn im normalen Marketing? Im normalen Marketing wird immer viel versprochen, also außen sieht es aus wie Brockhaus, innen ist es dann wie Bildzeitung. Sondern ich habe mir gedacht, ich mache das einfach mal andersrum. So, das heißt, jeder erwartet Reicher als die Geistens. Erstens, diesen Titel kann man nicht vergessen, der geht einem richtig auf die Nerven. So. Also man kann alles, aber man kann nicht neutral sein dazu. So, und wenn man dann irgendwann genervt ist und es sich kauft, dann stellt man fest, wow, das hört sich ja außen an wie RTL 2, aber innen sind ja doch ein paar Wikipedia-Inhalte drin. Zwar relativ viele und die auch sehr leicht verständlich. Aber tatsächlich ist der Titel, den haben wir eigentlich digital getestet. Also das heißt, wir haben verschiedene Titel gemacht, von konservativ bis das und das, und haben das dann einfach getestet. Also wir haben einfach eine Early-Bird-Liste gemacht, hey, dieses Buch werde ich bald veröffentlichen, und haben an die gleichen Zielgruppen die gleichen Sachen ausgespielt. Und dieses Ding war, ich sag mal, 5-mal so effektiv wie das Schlechteste. So, das heißt, wir haben also eigentlich den Titel rausgetestet. Da waren auch sehr konservative Titel drin, die aber übrigens alle durchgefallen sind, und zwar ganz übel. Das heißt, wenn du einen konservativen Titel machst, dann ist es zwar so, dass ihn keiner hasst und keiner doof findet, aber es nimmt ihn auch keiner wahr. Ja. So, das ist ein Punkt. Der nächste Punkt ist, was man auch wissen muss, ist, dass, das könnte man jetzt aber einen eigenen Podcast rausmachen aus Marketing-Sicht, dass es, ich sag mal, die breite Masse, über 70% traut Werbung nicht. Gar nicht. Es gibt eigentlich nur 16,8%, die auf Werbung reagieren, und die reagieren auf eine bestimmte Art Werbung. Das sind sogenannte Early Adopter. Die haben gerne provokativ, die haben gerne frech, die haben gerne dies, das, jenes, und die kaufen genau solche Titel. Und wenn die dann begeistert sind von dem Produkt, dann überzeugen sie die anderen 70% davon, wie cool das ist. So, das heißt, und diese Strategie fährt auch Apple. Apple bewirbt nicht die breite Masse, sondern sie bewerben speziell diese sogenannten Early Adopter. Und die sorgen dann praktisch ehrenamtlich für den Vertrieb. Und genauso haben wir das auch gemacht. Ja, so, also da steckt schon mehr dahinter als nur ein Test und so weiter. Also erstens, deine Erwartung ist niedrig und du kriegst dann viel. Ist ganz anders als bei anderen Büchern. Dort ist die Erwartung riesig und es stehen dann 5 Informationen drin. Zweitens haben wir einfach nicht die breite Masse adressiert, weil die sowieso nicht auf Werbung reagiert, sondern die Early Adopter. Und drittens war es einfach ein Test, der funktioniert hat.
Sehr cool. Wie kommt man an dein Buch? Findet man was im Buchladen? Oder
du, das ist ganz einfach. Du gehst auf meine Webseite alex-fischer-düsseldorf.de/buch oder einfach direkt auf der Webseite, kannst du es auch bestellen. Ich gebe das gegen Porto und Verpackung verschenke ich das praktisch, also für die reinen Gestehungskosten. Es sind über, ich habe es mal nachgezählt, 668 wichtige Informationen drin.
Ja.
Und hat nichts, es stehen ein paar Informationen zu Immobilien drin, aber es ist 90% sind einfach Unternehmer und Lebensunternehmer und versteht das Leben Grundlagen.
Ich fand's mega. Ich habe es damals beim Autofahren gehört und das Schlimme ist, ich habe dann einen großen Block rausgekramt und mir immer so die Nummern vom Kapitel aufgeschrieben. Ich so, das muss ich mir nochmal aufschreiben. Ich kann das nicht einfach nur konsumieren, ja, weil ich muss immer mitschreiben. Auch das Interview werde ich mir nochmal anhören im Nachgang, weil du so viele auch Sätze gesagt hast, die einfach so nachhaltig sind, wenn man die verankert hat. Ne? Das ist mega.
Danke. Also vom Prinzip für die Leute, die es nicht erwarten können, du kannst auch einfach bei iTunes nach Reicher als die Geißen suchen. Dort habe ich das Hörbuch inzwischen kostenlos hochgeladen. Da kannst du es dir als Podcast anhören. Genau, also wer es nicht erwarten kann, kann das machen. Ich würde aber empfehlen, hol dir das Buch, weil ein paar Sachen solltest du wirklich lesen. Die sind zum Hören zu schwierig. Da sind auch Infografiken drin und so weiter. Also idealerweise Hörbuch immer wieder hören. Weil es, wie gesagt, sind 668 wichtige Informationen drin und du musst eins wissen, du nimmst aktuell nur die Information wahr, die bei dir gerade real ist. Wenn du gerade in einer Situation steckst, die ich dort anspreche, dann nimmst du das wahr. Aber Bücher sind ja nicht dafür da, um vergangene Rückschläge zu erklären oder akut brennende Situationen zu lösen, sondern sie sind ja idealerweise dafür da, dass man besser durchs Leben kommt. Und deswegen ist es schon wichtig, dass also es ist wirklich sehr datendicht. Und hält definitiv, was der Titel verspricht.
Ganz, ganz lieben Dank, Alex, für deine Zeit. Jetzt, wo du deine Homepage gesagt hast, ist mir noch eine Frage eingefallen. Alex Düsseldorf Fischer, woher kommt dieses Düsseldorf-Ding? Hast du das hast du irgendwann dazwischen gebaut, damit man genau weiß, dass du es bist? Oder wie kommt
dieses? Ursprünglich kam, hieß es so. Also ursprünglich, als ich noch eine Internet niemand war. In 2013 war Alex Fischer und keine Sau hat mich gefunden, weil es 10 Millionen Alex Fischer gibt. Ja, also Alex Fischer ist wie Max Müller oder Michael Müller. So, deswegen habe ich in die URL, also meine URL heißt ja nicht Alex Düsseldorf Fischer, sondern Alex Fischer Düsseldorf, sodass man mich einfach auch findet, ja, unter den vielen Alex Fischers. Jetzt stehe ich eh oben, deswegen ist das nicht das Problem. Und dann wurde ich irgendwann mal auf einer Bühne angesagt von einem, der hat dann so, was so im Boxerstil gesagt, so, und hier kommt Alex Düsseldorf Fischer, weil diese Boxer, die haben ja auch immer so Battle-Namen. Und dann haben mich ein paar Leute damit aufgezogen und so hat sich das dann entwickelt. Also das ist ein bisschen organisch gewachsen, so zuerst, also Düsseldorf, damit man mich wiedererkennt. Das war aber eigentlich am Schluss Alex Fischer Düsseldorf und dann kam es eben dazwischen Alex Düsseldorf Fischer, weil mich eben einer so wie so ein Warrior angekündigt hat.
Okay. Genau so ist das entstanden. Ja, sehr cool. Alex, ich danke dir tausendmal für deine Zeit. War wieder mega. Ich konnte gar nicht so schnell mitschreiben parallel jetzt, wie gesagt, ich muss nochmal nacharbeiten im Nachgang. Und ich freue mich. Die Links packen wir unten rein in die Shownotes, ne, wo man dein Buch holen kann. Und wer Fragen hat, findet dich überall auf Social Media. Das muss ich nicht erzählen, glaube ich.
Ja.
Von dem her ganz, ganz liebe
Dank. Hat mir auch einen riesen Spaß gemacht. Du hast ja so einen strahlenden Esprit, mit dir zu kommunizieren. Vielen Dank auch, dass du mich eingeladen hast.
Dankeschön. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung und sag liebe Grüße, deine Katja.